Wenn man in den Textplan hineinschaut, dann steht da in den nächsten paar Mal Sonntage immer Offenbarung. Und das erste Mal Offenbarung steht also heute dran. Und da habe ich mir gedacht, ja, ausgerechnet Offenbarung. Und das ich, Offenbarung. Es wird sehr wenig drüber gepredigt. Offenbarung 1 bis 3 wird relativ viel gepredigt. Aber dann hört es meistens auf. Ich wollte mir einfach der Herausforderung stellen und möchte zu Anfang beten. Und zwar, ja, einfach, dass der Herr das segnet. Wenn, ja, dass auch nichts Falsches aus meinem Mund kommt. Ich möchte nicht mehr sagen, als drinsteht. Man ist hier sehr geneigt, dass man irgendwelche Spekulationen macht oder sonst was. Das möchte ich nicht. Und ich möchte am Anfang beten, dass der Herr Gnade gibt. Und dir danke, lieber Herr, dass du uns dieses letzte Buch der Bibel gegeben hast, dass du es dem Johannes geoffenbart hast, was noch kommen soll. Und wir möchten dich jetzt auch bitten, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. Es gibt Christen, also ich habe einige kennengelernt, so auch im Geschäft früher. Da kam man ja mit vielen Leuten zusammen. Und da gibt es auch welche, die, ich sag's mal so, das sind so Endzeit-Christen. Die sehen alles, was zurzeit läuft, im Zusammenhang mit der Endzeit. Also, Beispiel. Da gibt es jetzt Chips, die man unter die Haut pflanzt. Marianne hat schon so einen. Stimmt es? Du klebst nur hin. Also das gibt es also schon unter der Haut und solche Dinge. Ja, da muss man vorsichtig sein. Dann die Zahl 666. Überall taucht sie auf. Die Zahl 6 ist im Hebräischen der Buchstabe W. 3 mal 6 heißt W, W, W. Muss ich mehr sagen? Es ist vielleicht schon eine Vorbereitung. Also da will ich jetzt gar nichts sagen drüber. Aber ja, es gibt einfach welche, die sehen hinter allem schon den Antichristen kommen. Da gab es welche, die bei der Impfung kamen und sagen, das Zeichen des Antichristen und so weiter. Das war es nicht. Braucht ihr gar nicht drüber nachzudenken. Ist es gar nicht. Also, ich möchte es alles heute Morgen nicht besprechen, weil wir das nicht wissen. Aber eins möchte ich auf jeden Fall sagen, und das bezeugen alle bibeltreuen Christen, dass wir am Ende der Endzeit wohl sind. Dass das Zeichen Israel uns das ja seit seiner Gründung schon auch gezeigt hat, das wisst ihr alle wahrscheinlich, brauche ich jetzt auch nicht weiter auszuführen. Und auch die Christen in den Ländern, wo Verfolgung ist, die würden uns ganz bestimmt auch sagen, wie weit wir schon sind an der Weltenuhr Gottes. Und auch bei uns sehen wir ja den großen Abfall, der überall ist. Abtreibung, ich brauche nur ein paar Worte. Abtreibung, Gender und so weiter, Ehe und Mann und Frau wird alles über den Haufen gekippt. Alle diese Dinge sind Zeichen des Abfalls. Jetzt will uns die Offenbarung aber ja nicht irgendwie Angst machen. Sie will uns auch nicht 7 Siegel, 7 Rätsel aufgeben. Sie will uns aber auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Was will die Offenbarung? Sie will uns zeigen, dass Gott alles in der Hand hat, dass ihm nichts entgleitet und dass er zu seinem Ziel kommt mit den Menschen und mit der Erde. Ich habe gesagt, 6-mal kommen jetzt eventuell Texte aus der Offenbarung. Ich glaube nicht, dass jeder Prediger, der kommt, jetzt den Text, den vorgeschriebenen oder den vorgegebenen Text nimmt. Aber ich möchte einfach, wenn wir jetzt damit anfangen, und zwar heute ist vorgegebene Offenbarung 8. Wir steigen also mitten rein. Wir springen da voll rein. Und da möchte ich einfach eine ultra kurze Zusammenfassung von der ersten Kapitel geben, dass wir wissen, wo wir uns bewegen, wo wir sind. Offenbarung heißt Enthüllung. Jesus Christus selbst, er enthüllt das, was er dem Jünger Johannes gesagt hat und das, was geschehen soll, so heißt es, das, was geschehen soll. Das, was vorher noch nicht bekannt war. Es kommt also nur Neues. Im Alten Testament steht viel Prophetie, aber das, was die Offenbarung, was Johannes hier hört, ist alles neu oder Ergänzung zum Alten. Ganz kurz, die ersten 3 Kapitel, ich habe es gesagt, da wurde schon öfters drüber gepredigt, enthält hauptsächlich die Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Die 7 Gemeinden, ihr kennt sie wahrscheinlich, ich möchte sie jetzt auch nicht alle hier nennen. Die 7 Gemeinden kann man sehen, als historisch gesehen, als kirchengeschichtliche Zeitgeschichten. Bis heute. Die letzte Zeitgeschichte, in der wir heute leben, wäre dann Laodicea, eine Zeit des lauen Christentums. Man kann die Sendschreiben aber auch sehen, einfach seelsorgerlich. Und da haben sie uns viel zu sagen. Aber dann geht's los mit Kapitel 4 und Kapitel 5. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie ja mal einfach nur so kurz durchblättern. Ihr braucht es hier gar nicht zu bringen an der Wand. Kapitel 4 und 5, da wird berichtet, der Johannes, der Jünger Johannes, wird entrückt in den Himmel. Er sieht in den Himmel. Er wird also entrückt in den Himmel, bedeutet symbolisch die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung der Gemeinde, die der Paulus in 1. Thessalonicher 4 beschreibt. Und er sieht dort, was sieht der Johannes dort im Himmel? Er sieht die Gemeinde. Er sieht die Gemeinde, dargestellt durch 24 Älteste. Er sieht die Gemeinde im Himmel und er sieht vor allem, und das ist das Wichtigste, in der Mitte des Thrones sieht er das Lamm. Er sieht ein Lamm. Ein Lamm wie geschlachtet in der Mitte des Thrones. Das ist die Mitte des Himmels. Das sieht der Johannes dort. Dieses Lamm, das schon der Abraham und der Isaac miteinander verhandelt hatten, wo der Abraham und der Isaac miteinander auf den Berg Moria gingen, da fragt der Isaac: Vater, wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm? Und diese Frage, die zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch. Wo ist das Lamm? Und dann im Neuen Testament, da darf der Täufer Johannes erkennen und seinen Jüngern sagen: Siehe, da ist Gottes Lamm. Da ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und dieses Lamm, das sieht jetzt der Jünger Johannes im Himmel, in der Mitte des Thrones. Und jetzt kommt ein Buch ins Spiel, ein Buch mit 7 Siegeln. Manche sagen, ja, die Offenbarung sei ein Buch mit 7 Siegeln, ist es aber nicht. Und dieses Buch darf niemand öffnen als allein das Lamm, als allein Jesus Christus. Was steht in dem Buch? In dem Buch steht, wie es weitergeht mit dieser Welt. In diesem Buch steht die Zukunft, wie es weitergeht mit dieser Welt. Und Jesus, das Lamm, er allein darf diese 7 Siegel öffnen. Und das wird dann beschrieben in Kapitel 6. Da öffnet der Herr Jesus das erste Siegel. Das erste Siegel wird von einem Reiter beschrieben, auf einem weißen Pferd. Und das ist aber noch nicht der Herr Jesus, der hier symbolisch genannt wird, sondern das ist der noch kommen wird, der Antichrist. Dann erfolgt die Öffnung der ersten 6 Siegel und jedes der ersten 6 Siegel bringt ein Gericht über diese Erde. In welcher Zeit sind wir? Das ist die Zeit 7 Jahre. 7 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. 7 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi, wenn Jesus wiederkommt als Herr und König und Herrscher. Da sind wir in Kapitel 6. Kapitel 7 bringt einen Einschub. Da heißt es, aufgepasst. Auch in dieser Zeit, in diesen 7 Jahren, wo Gerichte über diese Welt gehen, auch in dieser Zeit, da gibt es Gläubige. Wir reden jetzt nicht von der Gemeinde, wir reden von anderen Gläubigen. Und zwar gibt es eine Erweckung, wird es eine Erweckung in Israel geben. Ihr habt gehört von 144.000, das sind also nicht die Zeugen Jehovas, sondern das sind Juden, die zum lebendigen Glauben kommen. Und wir lesen in Kapitel 7 von einer unzählbaren Schar, die zum Glauben gekommen ist, solchen, die auch nach der Entrückung der Gemeinde sich noch bekehren werden, die aber dann durch diese große Drangsal, nennt es die Bibel, die da durch müssen. Ich möchte nicht mehr darüber sagen jetzt, aber wenn wir jetzt in Kapitel 8 hineinspringen, dann möchte ich es einfach zeitlich einordnen. Kapitel 8 enthält das 7. Siegel, also das letzte Siegel, das wird jetzt geöffnet. Und zeitlich sind wir jetzt am Anfang der letzten 3,5 Jahre. Das ist diese große Drangsal, von der Jesus auch spricht. Wenn es jetzt zu schnell ging, dem kann ich einfach nur sagen, lest es einfach mal nach, nehmt euch Zeit von Kapitel 1 bis Kapitel 7 zu lesen. Dürft auch gerne auf mich zukommen, aber ich bin jetzt kein Spezialist. Ich muss das einfach dazu sagen. Ich möchte nur einfach das sagen, was hier steht. Und deshalb lesen wir jetzt Kapitel 8, so wie es hier in unserer Bibel steht. Also Offenbarung 8. Und als das Lamm das 7. Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott standen. 7 Engel, die vor Gott, einen kennen wir. Einen Engel, der vor Gott steht. Steht in Lukas 1. Gabriel, genau, er stand vor Zacharias und sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also der gehört dazu. Ich sah die 7 Engel, die vor Gott standen. Es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel, Dieser andere Engel ist, ich sage es einfach gleich, das sagen alle Ausleger, ist Jesus. Ein anderer Engel. Jesus wird im Alten Testament oft als der Engel des Herrn bezeichnet. Ein anderer Engel, also Jesus, kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Also wir wissen von der Stiftshütte her, den goldenen Räucheraltar, der im Heiligtum stand, und dasselbe Original steht im Himmel. Und das haben wir hier. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Und es wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter gewesen waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Es waren diese ersten vier Posaunengerichte. Also das siebte Siegel enthält sieben Posaunengerichte. Und die ersten vier haben wir jetzt hier gelesen. Als die Jünger Jesus damals fragten wegen der Endzeit, wann wirst du denn wiederkommen und wann wird das alles sein und wann wird das wohl alles so stattfinden, da sagt Jesus, es wird eine große Drangsal sein, wie es nie eine gewesen ist und wie auch nie mehr eine kommen wird. Ich lese das gerade mal ganz kurz in Matthäus 24. Da sagt Jesus, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, das ist ein Bild, das der Antichrist dort aufstellt, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, und das gilt jetzt für die Juden, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, sagt Jesus hier, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Und dann wird eine große Drangsal sein, wie vom Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Ich lese nur bis hierher. Diese große Drangsal, das haben wir genau hier. Die fängt hier an, in Kapitel 8. Ihr könnt jetzt die Stelle in Lukas 21 auch lesen, aber mache ich nicht. Von der Zeit her steht genau dasselbe drin. Eine große Drangsal. Und ich gebe zu, was hier steht, ist nicht gerade ermutigend. Schau, nicht ermutigend für eine Ermutigungspredigt. Also, aber es steht in der Bibel. Und Jesus sagt es. Also es steht nicht in der Bildzeitung oder auf dem Handy kommen ja immer so Horrormeldungen übers Wetter und was weiß ich. Nein, es steht in der Bibel. Es sagt, Jesus sagt es und er muss es ja wissen. Und die Frage ist, Gerichte, wie kann Gott so etwas tun? Gott, wir kennen ihn doch als Liebenden, als barmherzigen, gnädigen Gott. Micha 7, wo ist dein Gott wie du, der Sünde vergibt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an Gnade hat. Ein Gott, der Lust an Gnade hat, das macht er viel lieber. Gott macht viel lieber Gnade als Gericht. Und was hat Gott nicht alles getan, um uns Menschen zu retten? Was hat er nicht alles getan? Seinen eigenen Sohn geopfert. Stellvertretend für euch, für mich, für uns sündige Menschen. Kann man mehr tun als das, was Gott getan hat? Kann man mehr tun als seinen eigenen Sohn opfern? Mehr kann man nicht tun. Und ja, wem das nicht genügt, dem kann Gott nicht helfen. Für wen das nicht reicht, da hat Gott nichts mehr. Gott hat alles gegeben. Prophet Hesekiel steht mehrfach, Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass der Sünder sich bekehre. Und wisst ihr, die Hölle ist ja auch nicht für Menschen gemacht, sondern für den Satan und seine Helfershelfer, seine Dämonen. Gott will nicht, dass einer von uns da landet. C.S. Lewis sagte, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich selbst erwählt. Gottes Liebe und seine Gnade stehen allen offen. Und ich muss jetzt nochmal eine Bibelstelle bringen. Wir haben es beim letzten Sonntag auch schon gehört vom Zorn Gottes. Denn es wird geoffenbart, der Zorn Gottes, Römer 1, Vers 18. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Aber wir wollen eigentlich keinen zornigen Gott. Wir wollen lieber einen gnädigen, einen lieben Gott. Und doch ist unser Gott kein alter, seniler Mann oder ein bisschen dement, der zu allem Ja und Amen sagt. Das ist Gott nicht. Und so einen Gott brauchen wir auch gar nicht. So einen Gott möchte ich nicht haben, der immer das tut, was ich will. So einen Gott brauchen wir nicht. Wir haben einen gnädigen Gott, aber wir haben auch einen heiligen Gott. Und dieser Gott, der sieht so gut wie wir. Ja, er sieht es viel, viel, viel besser. Er ist ja nicht blind. Gott ist ja nicht blind. Er sieht genau, was hier abgeht auf dieser Erde. Und zu bestimmten Zeiten hat Gott auch immer wieder Gerichte gesandt. Nur als Beispiel, ihr kennt sie alle, Sintflut, Noah. Sintflut, Sodom und Gomorra. Oder wer sich ein bisschen besser auskennt, die Rotte Korah, Adab und Nabihu wie es dem König Herodes gegangen. Ananias, Sapphira. Einfach, wo Gott sagt, so nicht. So nicht. Und er sagt auch zu diesem Treiben auf dieser Welt bei uns, irgendwann sagt er, so nicht. Jetzt gibt es ja manche, die sich auch Christen nennen, die sagen, an einen Gott des Alten Testaments glaube ich nicht. Ich glaube nur an den Gott des Neuen Testaments, den Gott der Liebe. Was sagen wir denen? Gibt es einen Widerspruch zwischen Gottes Liebe und seinem Zorn? Nein, denn wahre Liebe, die bestraft Sünde, die bestraft Ungehorsam, die richtet einen Menschen wieder zurecht, die richtet die Menschen wieder zurecht. Wahre Liebe will, dass der Mensch umkehrt von seinem bösen Weg, dass er Gottes Gnade annimmt. Und so dürfen wir, wenn wir jetzt diese Gerichte gelesen haben, so dürfen wir auch das Liebeswerben Gottes in diesen Gerichten sehen. Gott will die Menschen nicht kaputt machen. Er will, dass sie Buße tun. Und auch während dieser ganzen Zeit der Gerichte, da ruft Gott immer noch, kommt doch, kommt doch. Er ruft immer noch, kommt zu mir. Das gilt für alle Zeiten. Ich möchte über diese Gerichte jetzt gar nicht viel sagen. Einfach weil ich es nicht weiß, ich sage es ganz ehrlich. Die Ausleger sagen, ja, man kann das sicherlich sehr wörtlich nehmen. Die Gerichte haben ja Ähnlichkeit mit dem, was auch in Ägypten damals ein bisschen geschehen ist. Man kann, wenn hier von Erde, von Meer, von Bäumen und Gestirnen geschrieben steht, ja, dann kann man das schon wörtlich nehmen. Man kann es aber auch symbolisch verstehen, und zwar für Autoritäten, also für politische Führer, für religiöse Führer, die dann gerichtet werden. Jeweils der dritte Teil wird zugrunde gehen. Der dritte Teil wird zugrunde gehen. Das heißt, zwei Teile bleiben. Das ist Gottes Gnade. Da ruft Gott immer noch. Er könnte auch alle zugrunde gehen lassen. Nein, er lässt welche da. Die Mehrheit lässt er da und ruft zur Buße. Der Ausleger Adolf Pohl schreibt über die Gerichte in der Endzeit, was Gott geschaffen hat, also unsere ganzen Lebensgrundlagen, in denen wir leben, in dieser Welt, die zieht er planvoll zurück. Nach und nach. Aber es ist immer noch eine Hinwendung zum Herrn möglich. Und mehr möchte ich darüber auch gar nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Und wenn Menschen das Ganze abtun, und sagen, ja, das gab es ja immer, Katastrophen gab es immer, Kriege gab es immer und schlimme Ereignisse gab es, das gab es immer. Dann, was können wir dann sagen? Wir können nur sagen, abwarten. Abwarten. Abwarten auch, ob die Gemeinde, ob die Gemeinde noch hinein muss. In diese letzte Zeit, in diese letzten 7 Jahre, diese letzten 3,5 Jahre, also, oder ob der Herr nach 1. Thessalonicher 4 kommt und seine Gemeinde hinwegnimmt, entrückt. Auch da gibt es verschiedene oder zweierlei Ansichten oder mehrere Ansichten. Also ich persönlich glaube, dass die Gemeinde vor diesen Gerichten zum Herrn entrückt wird. Es gibt verschiedene Bibelstellen drüber. Ich möchte jetzt darüber nicht, weil ich weiß es auch nicht. Abwarten. Bereit sein, sage ich jetzt einfach. Bereit sein, die Entrückung ist der nächste Termin in Gottes Terminkalender. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir sind nahe dran. Davor kommt kein Ereignis mehr. Da hat Gott nichts mehr eingetragen. Da steht jetzt Entrückung bei ihm auf dem Terminkalender. Das heißt für uns bereit sein. Alle Zeit wach sein. Unser Herr kommt. Unser Herr kommt und wir können eigentlich, wenn wir still sind, seine Schritte schon hören. Ja, wir können es schon hören. Und um diese Stille, da geht es ja auch hier in unserem Text, im ersten Vers heißt es von der Stille, wenn ein Gewitter über diese Erde kommt, dann habt ihr das auch schon beobachtet. Vorher pfeifen die Vögel und alles und dann wird plötzlich alles ganz still und ruhig. Und dann weißt du, jetzt geht's gleich los. Und so war es im Himmel. So war es im Himmel, wo es still wurde. Alle im Himmel, die wussten jetzt, jetzt geht's gleich los. Es wird ernst. Die Stille vor dem Sturm. Keiner traut sich mehr, was zu sagen. Kein Lobpreis, nichts. Stille. Von einer halben Stunde steht hier. Also ich kann mir vorstellen, kam mir nur als Gedanke, als Jesus damals ans Kreuz ging, war es bestimmt dasselbe, Stille im Himmel. Das Gericht über die Sünde. Jetzt das Gericht über alles Böse in der Welt. Ich möchte jetzt darüber nicht viel mehr sagen, nur eins, dass auch wir diese Stille immer wieder nötig haben. Guckt drauf, dass wenigstens einmal am Tag wir in diese Stille mit dem Herrn gehen können. Dass wir uns Zeit nehmen dafür. Ich bin jetzt Rentner und da denkt man, man hat eigentlich mehr Zeit. Aber ich habe festgestellt, es ist nicht die Zeit. Es ist das innere Verlangen, das uns in die Stille treibt. Habe ich dieses Verlangen, mit dem Herrn still zu sein, dass er mir was sagen kann? Und in der Stille lerne ich, wer er ist und wer ich bin. Die Stille führt uns zu Demut und Buße. Aber dann dürfen wir doch, und das ist das Schöne hier, eine riesige Ermutigung erfahren. In Vers 3 und 4 lesen wir ja vom Herrn Jesus, wie er am goldenen Räucheraltar sein Rauchwerk dazu gibt zu den Gebeten der Heiligen. Prophetisch betrachtet sagt Herr Jesus, das haben wir auch gelesen, seinen Jüngern, wenn ihr in diese Zeit kommt, diese schlimme Zeit der Drangsal, wie nie eine gewesen ist, dann betet. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, betet, dass eure Flucht nicht im Sabbat geschieht. Und das sind genau diese Gebete, die hier hochsteigen und die der Herr Jesus mit seinem Räucherwerk unterstützt, dass sie vor den Vater kommen. Also wir sind hier einfach in diesen letzten 3,5 Jahren, bevor Jesus sichtbar wiederkommt. Jetzt ist aber ja so, dass dieses, was hier steht, nicht nur für die Endzeit gilt, sondern wir dürfen das auch ganz praktisch für unsere Gebete übernehmen. Unsere Gebete, die wir zu Gott senden. Dass da einer ist, ein anderer Engel, also der Herr Jesus, der unsere Gebete unterstützt. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir ja eigentlich zugeben, dass unsere Gebete doch oft recht, ja, ich sag's mal, mangelhaft sind. Zum einen beten wir viel zu wenig. Also ich zumindest. Bei euch ist es wahrscheinlich besser. Und dann mischt sich in unser Gebet doch immer noch ja, Dinge ein, die dort nicht hineingehören. Dinge, die Gott verunehren, die ihn nicht ehren. Also ich kann es nur von mir sagen, ich sage ja, bei euch ist das wahrscheinlich auch besser, aber mir kommen manchmal während des Gebets plötzlich Gedanken, die hast du den ganzen Tag nie. Ganz andere Gedanken. Und wie oft sage ich, Herr, Herr, wie oft sagen wir, Herr Jesus, und tue nicht, was er sagt. Das ist nicht Gebet im Geist und in der Wahrheit, wie er es möchte. Oder es gibt das Routinegebet, ja. Ganz, ganz typisch, Routinegebet, Tischgebet. Jetzt beten wir noch. Hat einer geschrieben, manche Tischgebete sind nur ein Wa-Wa-Wa-Wa vor dem Essen. Also, ohne zu überlegen. Entschuldigt, wenn ich jetzt da noch ein bisschen weitermache, aber vielleicht findet ihr euch auch in manchem wieder, im einen oder anderen Fall. Ihr solltet nicht plappern wie die Heiden, sagt Jesus. Die Baalspriester damals, die haben immer wieder das Gleiche zu ihrem Gott gerufen, weil sie vielleicht dachten, der schläft oder ist auch im Klo oder sonst was, und haben immer wieder gerufen. Wie oft sagen wir dasselbe? Immer wieder. Gott ist nicht taub. Er hört. Wir müssen ihm das nicht ständig wiederholen. Zum einen dürfen wir natürlich immer wieder kommen, aber in der rechten Weise. Und dann unsere Versammlungen. Man betet entweder vielleicht auch gar nicht. Oder man betet für die Galerie. Das heißt, man betet mit wunderschönen Worten, dass die anderen beeindruckt sind. Oder man möchte Gott belehren und ihm Dinge erklären. Und so tut so, als wäre Gott ein bisschen senil, als würde er es nicht so recht verstehen. Gott weiß genau Bescheid über alles. Brauchen wir nicht ihm etwas zu erklären. Und manchmal lobt man auch Gott, obwohl es in unserem Herzen ganz anders aussieht. Obwohl ich eigentlich, vielleicht ist da eine Sünde, die erst bereinigt werden muss. Obwohl ich eigentlich dann sagen müsste, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig, so wie der Zöllner. Was bedeutet es nun? Sollen wir einfach weniger beten? Ganz bestimmt nicht, natürlich nicht. Wir haben hier die Ermutigung, dass unsere Gebete zu Gott vordringen. Und seien sie noch so mangelhaft oft. Bevor unsere Gebete zu ihm vordringen, da fügt Jesus seinen kostbaren Weihrauch dazu. So steht es hier. Das ist nicht nur in der Endzeit, das ist auch heute so. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir falsch, dass wir böse beten, dass wir Gott verärgern, dass wir ihn, was weiß ich, nicht genug ehren. Wenn wir aus reinem Herzen zu ihm beten, dann werden unsere Gebete bei Gott in der rechten Weise ankommen. Warum? Weil der Herr Jesus seinen kostbaren Weihrauch dazu gibt, so wie es hier steht. Was bedeutet das? Ich will mal so sagen, ich habe erst gedacht, das ist wie ein Filter. Ein Filter filtert heraus, was nicht gut ist. Aber es ist mehr als das. In der Chemie gibt es solche Katalysatoren. Das sind Stoffe, die eine chemische Reaktion anfeuern. Also wenn man zwei Stoffe zusammenbringt und es passiert nichts, dann kann man einen Katalysator dazu tun und dann geht's los, die Reaktion. Und so können wir das vielleicht auch mit Herrn Jesus sehen. Das, was er hinzufügt, das bewirkt etwas bei Gott. Er wird unser Gebet so vor den himmlischen Vater bringen, dass es für den himmlischen Vater angenehm ist. Er ist unser hoher Priester. Sein Wohlgeruch oder dieser Weihrauch, von dem hier steht, das ist das, was der Herr Jesus für gelebt hat, für seinen himmlischen Vater, wie er sich hingegeben hat, wie er gehorsam war in allem, wie er sich geopfert hat, wie er in allem, in seinem ganzen Leben für den Vater gelebt hat. Das ist das, was er zu unseren Gebeten hinzufügt. Und er ist unser hoher Priester, er überarbeitet unsere Gebete und dann sind unsere Gebete angenehm vor unserem Gott. Ich sage es mal salopp, Gott sagt, es kommt ein Gebet und Gott sagt, ja, wenn du, mein Sohn, das sagst, dann ist das okay. Dann ist es okay. Denn dich liebe ich. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade erfahren zu rechtzeitiger Hilfe. Ich sag's mal so, betet. Betet, also frisch, fröhlich, frei. So dürfen wir kommen. Frisch, fröhlich, frei vor den Gnadenthron, weil wir wissen, wir haben einen, der unsere Gebete so vor den Vater bringt, dass es angenehm ist. Ich möchte schließen und das eine noch sagen, wenn wir jetzt einfach auch diese Offenbarung betrachten. Auch in den Gerichten, wo der Herr all das Böse richten wird, kann Gott seinen wahren Charakter nicht verleugnen. Und sein wahrer Charakter ist erstens, dass er die Seinen, seine Gemeinde bewahrt bis ans Ende. Hat er uns so oft gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dürfen wir uns freuen? Niemand. Egal, wann die Entrückung nun sein wird. Und sein wahrer Charakter ist auch, dass er ruft bis ans Ende dieser Welt. Tut Buße, bekehrt euch zu mir, noch ist Gnadenzeit. Wer weiß, wie lange. Ich möchte nochmal dieses eine Zitat zum Schluss bringen von C.S. Lewis, der sagt, am Ende wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben. Die einen, die vor Gott stehen und sagen, dein Wille geschehe und wohl uns, wenn wir dazugehören. Und die andere Gruppe, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Amen. Ich möchte noch beten und dir Dank sagen, lieber Herr, dass du uns diese wunderbare Gnadenzeit gibst, dass du ein gnädiger, ein liebender Vater bist, der seine Gnade und Liebe nicht verleugnen kann, auch nicht in unseren Züchtigungen, auch nicht in den Gerichten, die noch über diese Welt gehen. Und wir bitten vor allem für die, die dir noch nicht gehören, Herr, dass du sie zu dir ziehst, in deiner Liebe, in deiner Gnade, dass sie nicht hinein müssen in diese böse Zeit, die noch kommen wird. Hab Lob und Dank, Herr, für deine Nähe, für deine Liebe. Amen.